Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend an einem Tag, an dem viele Mieter und Vermieter eine Nachricht aus Karlsruhe mit besonders großem Interesse aufgenommen haben dürften. Es geht um ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Das hatte über zwei Fälle von Eigenbedarfsklagen zu entscheiden und kam zum Schluss: So wie das die Gerichte bisher gehandhabt haben, darf es in Zukunft nicht mehr laufen. Der Deutsche Mieterschutzbund sieht jetzt Mieterinnen und Mieter benachteiligt. Weshalb? Darum geht es gleich. Und weshalb er das nicht so sieht, dazu hören Sie ein Gespräch mit Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund. Außerdem, das Bundeskabinett verständigt sich auf Details bei den Hilfen für Braunkohleländer und Rücktritt der Ministerin für Parlamentsfragen um Theresa May wird es einsam. Zunächst aber nach Berlin. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf die Einführung einer Grundrente verständigt. Für diejenigen, die jahrzehntelang gearbeitet oder Kinder betreut oder Familienangehörige gepflegt haben und trotzdem kaum Rente erhalten. Finanzminister Scholz und Arbeitsminister Heil, beide von der SPD, sie haben sich gestern auf einen Gesetzentwurf geeinigt. Doch der stößt auf klare Ablehnung von Seiten der Union. Frank Capellan.
Diese Grundrente könnte durchaus das Potenzial haben, die Koalition zu sprengen. Die scharfen Reaktionen auf den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil geben einen Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte.
Dieser Entwurf wird mit der Union nicht zu machen sein. Dieser Entwurf wird den Deutschen Bundestag nicht passieren.
Prophezeit der CDU-Generalsekretär. Paul Ziemiak spricht von einem durchsichtigen Wahlkampfmanöver des sozialdemokratischen Arbeitsministers. Dass Hubertus Heil eine Grundrente für alle ohne Prüfung der Bedürftigkeit verspricht, sorgt für Ärger. Diese Prüfung ist im Koalitionsvertrag klar vereinbart, betont CSU-Chef Markus Söder. Wegen schlechter Umfragewerte presche die SPD nun 4 Tage vor Bremen und Europawahl mit einem unseriösen Vorschlag vor. Sozialdemokrat Heil kontert.
Ich habe immer gesagt, ich werde im Mai den Gesetzentwurf vorlegen. Jetzt ist Mai und zwar unabhängig von Wahltermin. In Berlin ist es üblich geworden, alles, was wir politisch diskutieren, taktisch zu wägen. Aber das darf nicht im Mittelpunkt stehen. Politik ist kein hohler Wahn, sondern wir machen das für die Lebenssituation von Menschen in diesem Land. Und dafür werde ich kämpfen, mit voller Überzeugung, mit guten Argumenten, mit einem guten Konzept. Und darauf können sich auch alle verlassen.
Geringverdiener, die 35 Jahre eingezahlt haben, am Ende aber nicht von ihrer Rente leben können, sollen bis zu 448 Euro mehr im Monat erhalten. Das SPD-Beispiel, eine Friseurin, die derzeit mit 512 Euro in den Ruhestand geht, würde mit der Grundrente 960 Euro monatlich erhalten. Zu 80% werden Frauen von der Aufstockung profitieren. Insgesamt 3 Millionen Menschen. Kostenpunkt 3,8 Milliarden Euro im ersten Jahr nach geplanter Einführung der Grundrente im Jahr 2021. Bis 2025 werden mehr als 21 Milliarden Euro für die Grundrente veranschlagt. Finanzminister Olaf Scholz will das zum geringeren Teil aus den Beiträgen der Arbeitslosen- und Krankenversicherung finanzieren, überwiegend aber aus Steuermitteln. So soll die Mehrwertsteuererleichterung für Hoteliers 2009 auf Druck der FDP eingeführt, gestrichen werden.
Wir schaffen eine wirklich ärgerliche steuerliche Subvention ab, die sogenannte Mövenpick-Steuer. Das bringt 700 Millionen Euro. Und außerdem hat sich sogar die gesamte Regierung darauf verständigt, dass wir sehr bald eine Finanztransaktionssteuer zusammen mit anderen Ländern in Europa einführen wollen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine europäische Finanztransaktionssteuer, die wir ja europaweit einführen müssten, dass wir die nur dafür verwenden, damit Sozialdemokraten ihre Löcher stopfen.
Hält ihm Manfred Weber, CSU-Spitzenkandidat bei der Europawahl, entgegen. Ob die Finanztransaktionssteuer wirklich kommt, ist ohnehin nicht ausgemacht. Nach EU-Vorstellungen soll sie im Übrigen nicht in nationale Haushalte fließen. Und so fordert auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU die Sozialdemokraten dazu auf, diesen Gesetzesvorschlag zurückzuziehen.
Wir sind uns einig, dass wir seriöse Finanzierung wollen und keine Luftbuchungen. Wir sind uns auch einig gewesen bei den Koalitionsverhandlungen, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung geben wird. All das findet sich nicht in diesem Vorschlag wieder.
Ein zähes Ringen über diese Bedürftigkeitsprüfung steht bevor und die Kompromissbereitschaft der Sozialdemokraten hängt am Ende wohl doch ganz erheblich vom Ausgang der Wahlen in diesem Jahr ab. Die SPD hat den Fortbestand der Koalition insgeheim an die Grundrente geknüpft. Sollte sie nicht in ihrem Sinne zufriedenstellend umgesetzt werden, wollen die Genossen mit diesem Thema in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen.
Wenn Sie zur Miete wohnen, dann haben Sie vielleicht auch den Gedanken im Hinterkopf, hoffentlich bekomme ich nicht mal einen Brief vom Vermieter, in dem er mir kündigt, weil er selbst einziehen möchte. Tausenden Mieterinnen und Mietern ergeht das so im Jahr. Entgehen können Betroffene dem nur, wenn sie einen Härtefall geltend machen können, also zu alt oder zu krank für einen Umzug sind zum Beispiel. Der Bundesgerichtshof hatte heute über zwei Fälle zu entscheiden und er entschied, die Einzelfälle, die müssen durch die Gerichte genauer geprüft werden. Einzelheiten dazu von Bernd Wolf.
Das Urteil des BGH-Mietrechtssenats richtet sich an die unteren, die Instanzgerichte. Vor denen laufen die Mietprozesse auf, auch die knapp 14.000 gegen einen vom Vermieter behaupteten Eigenbedarf. Trotz steigender Missbrauchszahlen, in denen der Eigenbedarf nur vorgeschoben ist und es in Wirklichkeit um höhere Mieteinnahmen durch andere Mieter geht, sinkt die Zahl der Mietprozesse. In den beiden entschiedenen Fällen ähnelte sich die Situation. Der Eigenbedarf wurde anerkannt, aber die Mieter machten jeweils Härtefälle geltend, wollten trotzdem in ihren Wohnungen bleiben. Die sogenannte Sozialklausel macht's möglich. Die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Urteilsverkündung.
Angesichts angespannter Wohnungsmärkte und eines immer größeren Anteils betagter und hochbetagter Mieter gewinnt diese Vorschrift zunehmend an Bedeutung. Der Gesetzgeber hat den Gerichten mit der Härtefallregelung ein wohl abgewogenes Instrumentarium zur Verfügung gestellt.
Aber für die Gerichte sind das Massenverfahren. Sie müssen schnell erledigt werden. Die Versuchung, nach schematischen Fallgruppen zu entscheiden, war groß. Hohes Alter, Krankheit, lange Wohndauer, tiefe Verwurzelung im Kiez, Wohnraummangel, klar, Härtefall. Trotz wirksam bestehenden Eigenbedarfs des Eigentümers durfte der Mieter bleiben, unter Umständen bis an sein Lebensende. Mit solchen Pauschalmethoden soll Schluss sein, die Sprecherin des Bundesgerichtshofs Dietlind Weinland.
Die Gerichte tragen eine hohe Verantwortung. Sie können daher nicht abstrakte Kategorien bilden, also etwa Alter oder lange Wohndauer, sondern müssen sich jeden Einzelfall genau anschauen und müssen klären, welche Folgen hat im konkreten Fall die Kündigung für den Mieter.
Künftig sollen Sachverständige in einem Gutachten ein genaues Bild über die Folgen eines erzwungenen Wohnungswechsels erstellen. Welche gesundheitlichen Folgen sind im Einzelnen mit einem Umzug verbunden? Wie schwer wird die Gesundheit voraussichtlich beeinträchtigt? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und, so die Senatsvorsitzende Karin Milger?
Dabei ist auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug einhergehenden Folgen mittels Unterstützung durch das Umfeld, durch begleitende ärztliche oder therapeutische Maßnahmen mindern lassen.
Das hört sich nach einer Herausforderung für den Mieter und sein Umfeld an, sollte er denn in der Wohnung bleiben dürfen. Wichtig sei die richterliche Abwägung der Interessen, die der Mieter gegen die der Vermieter. Beider Lebensplanung habe Bedeutung.
Überwiegen die Belange des Mieters, ist das Mietverhältnis fortzusetzen, wobei das Gericht auch zu prüfen hat, unter welchen Bedingungen und für welchen Zeitraum das zu geschehen hat. Lässt sich ein Überwiegen der Belange des Mieters hingegen nicht feststellen, bleibt es bei der Beendigung des Mietvertrages durch die Kündigung.
Eine Kehrtwende hatte der BGH für Klagen auf Härtefall angekündigt. Die hat er vollzogen. Die beiden Gerichte müssen nur noch einmal über die Fälle entscheiden. Dabei müssen sie die Anweisungen des obersten Zivilgerichtes beachten.
Kai Warnecke ist Präsident von Haus und Grund, das ist die Interessenvertretung der Haus- und Grundstücksbesitzer. Ihn konnte ich vor der Sendung sprechen und meine erste Frage an ihn lautete, der BGH hebt also zwei Urteile von unteren Instanzen auf. Ist es eine gute Nachricht für Mieter und eine schlechte für Vermieter, die versuchen, langjährige Mieter loszuwerden, wenn es gerade passt?
Ich glaube, das heutige Urteil ist eine gute Nachricht für Vermieter und Mieter. Denn der Bundesgerichtshof hat heute noch einmal ganz klar bestätigt, dass Eigenbedarfskündigungen immer eine Abwägung im Einzelfall erfordern. Das heißt, es darf keine schematischen Regeln geben, nach denen eine eigene Bedarfskündigung ausgesprochen oder überprüft werden kann, sondern wir werden auch in Zukunft immer die Prüfung haben, welche Interessen und welche persönlichen Bedingungen liegen beim Mieter vor. welche Interessen und persönlichen Bedingungen liegen beim Vermieter vor. Und dann wird in dem konkreten Fall abgewogen, besser geht es eigentlich für beide Seiten nicht.
Besser geht es für beide Seiten nicht. Der Deutsche Mieterbund, der sagt, der geht davon aus, dass es 80.000 Mal im Jahr vorkommt, dass Vermieter wegen angeblichem Eigenbedarf kündigen. Und die Gerichte haben jetzt ja attestiert bekommen vom BGH, dass sie zu pauschal geurteilt haben. Das heißt also auch oft zu pauschal gegen die Mieter.
Das kann man so nicht sagen. Die Zahlen des Deutschen Mieterbundes an der Stelle sind, tut mir leid, das über die Kollegen sagen zu müssen, leider Fantasiezahlen. Fakt ist, dass die Zahl der Mietstreitigkeiten in den vergangenen Jahren tatsächlich abgenommen hat. Und Fakt ist auch, dass die Zahl der Eigenbedarfskündigungen, wir haben mit genug Richtern darüber gesprochen, nicht messbar zugenommen hat. Was natürlich richtig ist, ist, dass in angespannten Wohnungsmärkten wahrscheinlich das Bedürfnis höher ist, sich im Wege einer gerichtlichen Auseinandersetzung nochmal einer Überprüfung zuzuführen und zu gucken, war das Ganze rechtmäßig oder nicht. Aber die Zahl der Eigenbedarfskündigungen als solcher ist nicht gestiegen. Und die Einschätzung vom Deutschen Mieterbund, dass das schlecht für den Mieter ist, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man eine abstrakte Grenze beispielsweise hätte und sagen würde, eine 70-Jährige darf keine Kündigung nicht mehr bekommen, dann hilft das einem schwerkranken 60-Jährigen nicht weiter. Das sind alles Überlegungen, die einen nicht wirklich voranbringen. Wirklich helfen tut doch nur, wenn beide Seiten wissen, mein konkreter Fall wird vom Richter angeguckt. Der Richter guckt sich genau an, welche Interessen ich habe und welche der andere hat. Und dann gibt es eine sinnvolle Entscheidung. Und insofern ist das Urteil richtig und gut so.
Ich darf mal zitieren, wie der Deutsche Mieterbund auf das Urteil reagiert hat. Zitat: Bisher galt der Grundsatz, dass bei der Abwägung zwischen den grundgesetzlich geschützten Gütern auf Vermieterseite, nämlich dem Eigentum und der freien Lebensgestaltung, und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit des Mieters, den Mieterinteressen Vorrang einzuräumen ist. Bisher galt also dieser Grundsatz. Und diesen Grundsatz habe der Bundesgerichtshof heute relativiert. Zitat noch einmal, das ist alles andere als ein positives Signal für den Kündigungsschutz.
Es gibt ja die alte Regel, zwei Juristen, drei Meinungen. Aber ich kenne die Rechtsprechung, die vom Deutschen Mieterbund hier vorgetragen wird, nicht. So haben die Gerichte bisher nicht entschieden. So war die Rechtslage bisher nicht beim Bundesgerichtshof. Und man muss auch ganz eindeutig sagen, seit gut 20 Jahren gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes mit Blick auf die Grundrechte der Menschen in diesem Lande. Und die besagt genau das Gleiche, nämlich dass es eine Interessenabwägung im Einzelfall geben muss. Insofern ist es leider eine Falschmeldung des Deutschen Mieterbundes.
Der Mieterbund sagt aber, und hatte damit nicht auch einen Punkt, dass jetzt keine Waffengleichheit mehr besteht, denn der Vermieter, der darf jetzt pauschal Eigeninteresse behaupten und der Mieter, die Mieterin, der muss sich intensiver Prüfung unterziehen.
Diese Rechtsansicht zeigt, dass der Deutsche Mieterbund die Situation nicht ganz verstanden hat. Ein Vermieter darf nicht pauschal behaupten, er hätte Eigenbedarf. Im Gegenteil, wir können davon als Vermieterverband und Eigentümerverband dringend nur abraten. Denn Vermieter, die dies pauschal behaupten und unzutreffend behaupten, machen sich schadenersatzpflichtig, müssen im Zweifel nicht nur den Umzug und die weiteren entstehenden Kosten des Mieters bezahlen, sondern gegebenenfalls auch über Jahre hinweg eine höhere Mieter, die der Mieter dann bezahlen muss. Es ist also schlicht und ergreifend Panikmache von Seiten des Deutschen Mieterbundes hier betrieben wird.
Mhm. Besteht nicht die Gefahr, dass es Mieterinnen und Mieter gibt, die sich nicht mehr gegen solche Eigenbedarfsklagen zur Wehr setzen, weil sie befürchten müssen, vor Gericht zu unterliegen und auch noch die Kosten für den Gutachter auch noch übernehmen zu müssen?
Ich kann an dieser Stelle nur noch mal betonen, dass auch durch das heutige Urteil die Wahrscheinlichkeit, vor Gericht zu gewinnen, noch nie so gut war wie heute. Denn neben der Interessenabwägung im Einzelfall hat der Bundesgerichtshof heute auch sogar noch mal entschieden, dass in dem Falle, wo eine gesundheitliche Einschränkung vorliegt und sie als Begründung gegen die Eigenbedarfskündigung herangezogen wird, die Gerichte angehalten sind, einen Sachverständigengutachten über den Gesundheitszustand heranzuziehen. Das bedeutet, dass die Gesundheit und der gesundheitliche Zustand eines Mieters noch detaillierter überprüft werden, einen noch höheren Einfluss auf die Kündigungen haben. Und mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Deswegen, ich sage es nochmal, was der Deutsche Mieterbund da macht, ist Panikmache. Und ich finde es bedauerlich, dass man so offensichtlich auf Mitgliederfang gehen will.
Herr Warnecke, danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne und noch eine gute Nacht.
Der Präsident von Haus und Grund, Kai Warnecke, war das hier im Deutschlandfunk. Zu unserem nächsten Thema. Wie soll der Kohleausstieg umgesetzt werden, damit er nicht dazu führt, dass ganze Regionen abgehängt werden und keine Zukunftsperspektive mehr haben? Die sogenannte Kohlekommission hatte dazu ja Vorschläge gemacht, die sich jetzt konkretisieren. Konkret geht es um 40 Milliarden Euro, die den betroffenen Regionen zur Verfügung gestellt werden sollen. Bund und Länder, die einigten sich jetzt auf Details, denen auch das Bundeskabinett heute zustimmte. Nadine Lindner.
Es geht um viel Geld für die Kohleregionen und es geht um eine politische Botschaft.
Wir machen deutlich, dass sich die Menschen in den betroffenen Revieren auf unsere Unterstützung verlassen können.
So CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute Mittag bei der Vorstellung der Eckpunkte zum sogenannten Strukturstärkungsgesetz, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat. 40 Milliarden Euro sollen nach und nach in die ehemaligen Kohleregionen fließen. Im Gegenzug stellen diese bis zum Jahr 2038 die Kohleverstromung für den Klimaschutz ein. Ein Teil des Geldes fließt direkt an die Länder, den Rest investiert der Bund in eigene Projekte. Altmaier setzt damit die Beschlüsse der Kohlekommission von Ende Januar um. Es ist der erste Schritt in Richtung Gesetzgebung. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Infrastruktur fließen.
Wir werden darüber hinaus aber auch dafür sorgen, dass Behördenarbeitsplätze, die neu geschaffen werden, in den bisherigen Kohleregionen angesiedelt werden. Wir werden dafür sorgen, dass private Investitionen in Gang kommen.
Wichtig sind dem Wirtschaftsminister vor allem hochwertige Industriearbeitsplätze, unter anderem in der Batteriezellproduktion. Seine Hoffnung?
Wir haben zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte auf einen Strukturwandel reagiert, bevor er eingetreten ist. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen.
Schützenhilfe zumindest für den Strukturaufbau bekommt Altmaier von Kabinettskollegin Svenja Schulze, SPD. Oft genug liegen die beiden Ressorts sonst über Kreuz.
Eins ist zum Beispiel das Kompetenzzentrum für Klimaschutz in der energieintensiven Industrie, was wir noch in diesem Jahr in Cottbus eröffnen werden.
So die Umweltministerin von der SPD. Denn gerade in der Lausitz, aber auch im mitteldeutschen Revier, wird der Strukturwandel eine Herausforderung. So hat das Ostdeutsche Wirtschaftsforum vor wenigen Tagen in Bad Saarow noch einmal gezeigt, dass die ostdeutsche Wirtschaft kleinteilig und weniger forschungsorientiert ist als in den alten Bundesländern. Ob das Strukturstärkungsgesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt, ist unklar. Dann muss noch das Kohleausstiegsgesetz verfasst werden, das das Ende der Kohleverstromung festschreibt. Beide Gesetze sollen zum Jahreswechsel in Kraft treten. Außerdem laufen parallel Gespräche mit der Europäischen Union wegen Beihilfefragen und Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern zur Organisation der Abschaltung. Die Reaktionen auf die Eckpunkte fielen durchaus unterschiedlich aus. Kritik kommt von den Grünen. Die mit den 40 Milliarden Euro finanzierten Projekte seien willkürlich, beklagt der grüne Fraktionsvize Oliver Krischer in der ARD.
Die Projekte selbst haben oft nur begrenzt etwas mit dem Strukturwandel zu tun. Und es bleibt oft unkonkret und unverbindlich. Man fragt sich zum Beispiel, was haben Autobahnbauten in der Hocheifel, 80 Kilometer entfernt vom rheinischen Braunkohlerevier, mit dem Strukturwandel noch zu tun?
Kritik kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Der Umweltpolitiker Matthias Miersch wies darauf hin, dass die Strukturhilfen und der Kohleausstieg zwei Seiten der gleichen Medaille seien. Für die FDP sind die Eckpunkte vor allem teure Wahlgeschenke. Statt pauschal öffentliche Stellen zu schaffen, 5000 sind in den Bundeseinrichtungen insgesamt geplant, müsse viel stärker in Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Mobilität investiert werden, so die Liberalen. Positive Rückmeldung kommt dagegen aus den Braunkohleländern. Hier könnten sich jetzt Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung entwickeln, sagten die Ministerpräsidenten aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie forderten eine schnelle Festschreibung in einem Bund-Länder-Staatsvertrag.
Kein Mensch weiß ja, wie die Vertrauensabstimmung, die für Montag angesetzt ist, ausgehen wird für den Kanzler Österreichs, Sebastian Kurz. Gut möglich, dass sein Übergangskabinett als das Kabinett mit der kürzesten Amtszeit überhaupt in die Geschichte eingehen wird. Vielleicht aber übersteht Kurz ja auch das Misstrauensvotum. Hier scheint alles offen. Bundespräsident Van der Bellen hat heute erst einmal die Übergangsminister ernannt. Dazu Nadja Armbrust.
So hört es sich an, wenn die Presse aus aller Welt verfolgt, was für Österreich eine Premiere ist. Zum ersten Mal bekommt das Land eine Übergangsregierung, die teilweise aus Experten und Expertinnen besteht. Waren sie gestern noch Spitzenbeamte, sind sie ab nun Teil der neuen Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat diese vier Experten heute Mittag vereidigt und mahnende Worte an sie.
Sie tragen jetzt eine wesentliche Verantwortung auch dafür, dass unsere Heimat Österreich eine positive Entwicklung nimmt. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen eine gute Hand, gutes Gelingen.
Bundespräsident van der Bellen ernennt als neuen Sozialminister Walter Pöltner, als Verteidigungsminister Johann Luif, als Infrastrukturministerin Valerie Hackel und als Innenminister Eckhard Ratz. Ja, diese Namen sind den meisten unbekannt, aber auffällig ist, Bundeskanzler Sebastian Kurz setzt nicht ausschließlich auf Experten, denen eine Nähe zur ÖVP nahegelegt werden könnte, sondern er setzt auf eine bunte Mischung. Der neue Sozialminister ist beispielsweise SPÖ-Mitglied und auch der Verteidigungsminister Johann Luif gilt als SPÖ-nah. Die neue Infrastrukturministerin Valerie Hackel wurde zwar vom damaligen FPÖ-Minister Norbert Hofer zur Geschäftsführerin der Austrocontrol, der Gesellschaft für Flugsicherung, berufen, aber auch sie gilt als gut vernetzt in der SPÖ. Der Versuch, die Oppositionsparteien und insbesondere die SPÖ gnädig zu stimmen? Immerhin droht Bundeskanzler Sebastian Kurz am nächsten Montag der Verlust seiner Kanzlerschaft, wenn im Nationalrat auf einer Sondersitzung in einem Misstrauensvotum gegen ihn abgestimmt wird. Müsste er abtreten, wäre er der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit überhaupt. Noch sind die entscheidenden Parteien, auf die es ankommt, SPÖ und FPÖ, unentschlossen. Beim neuen Innenministerium dagegen greift Bundeskanzler Kurz auf einen Vertrauten zurück. Der neue Innenminister gilt als konservativ und ÖVP-nah. Neuer Vizekanzler wird zudem Hartwig Löger. Löger ist ÖVP-Finanzminister und hat ein ganz anderes Image als sein Vorgänger Strache. Während der zurückgetretene Vizekanzler von der FPÖ häufig als Scharfmacher bezeichnet wurde, gilt Löger als unauffälliger Sachpolitiker. Gleichzeitig hat die SPÖ bereits eine Klage gegen Bundeskanzler Kurz angekündigt, weil Kurz in Interviews die SPÖ bezichtigt hatte, mit dem Ibiza-Video in Verbindung zu stehen. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozdler sagt dazu:
Und jetzt muss ich sagen, hat er dann nichts Besseres zu tun gehabt, statt konstruktive Gespräche mit uns zu führen, uns mit dem Video in Verbindung zu bringen. Das lassen wir uns nicht bitten und daher werden wir dagegen klagen.
Die Klage auf einstweilige Verfügung und Unterlassung solle noch heute eingebracht werden.
Theresa May, die britische Premierministerin, sie hatte einen kühnen Plan angekündigt. Was dann folgte, löste aber vor allem Hohn und Spott aus. Sie stellte in Aussicht, sollte das Parlament im kommenden Monat doch für ihren Brexit-Plan stimmen, könnte es auch über die Frage abstimmen, ob es ein zweites Referendum geben soll. Heute stellte sie ihren Vorschlag im Unterhaus vor, derweil die Rücktrittsforderungen immer lauter werden. Tobias Armbruster ist für uns in London. Herr Armbruster, die Gerüchteküche, die lief heute Abend richtig heiß. Steht Theresa May ganz kurz vor ihrem politischen Ende?
Ja, also man rechnet da auf jeden Fall inzwischen nur noch in Tagen oder in Stunden und zumindest nicht mehr in Wochen. Also das Ende, der Rücktritt scheint tatsächlich kurz bevorzustehen. Ein ganz wichtiges Anzeichen dafür war heute Abend der Rücktritt von einer ihrer engsten Verbündeten, Andrea Leadsom. Das ist die Ministerin in ihrem Kabinett für parlamentarische Angelegenheiten. Sie ist sozusagen immer an ihrer Seite gewesen in den letzten Wochen, tritt ständig in Fernsehinterviews auf, verteidigt den Kurs der Regierung oder hat das zumindest gemacht. Heute Abend war dann aber für sie Schluss. Sie hat ihren Rücktritt erklärt, weil sie gesagt hat, mit dieser Art, den Brexit durchzuführen, mit dieser Art, den Brexit anzusteuern, den Theresa May da verfehlt, mit diesem Kurs kann der Brexit nicht mehr geliefert werden. Da hat sie ihre Zweifel dran, sagt Andrea Leadsom. Und sie sagt außerdem, dass sie befürchtet, dass es einen kollektiven Zusammenbruch der Regierungsverantwortung gegeben hat. Also in kurz, sie sieht diese gesamte Regierung in Chaos, deshalb geht sie. Und dieser Rücktritt erhöht natürlich noch einmal massiv den Druck auf Theresa May, es ebenfalls zu tun. Ganz kurz noch, sie wird am kommenden Freitag, übermorgen also, ein Komitee von einflussreichen Tory-Hinterbänklern treffen und viele sagen, das könnte der Zeitpunkt sein, an dem sie dann auch ihren Hut nimmt, allerspätestens wahrscheinlich am Montag nach dem Bekanntwerden der Zahlen der Europawahlen.
Es wird also weiter einsam um Theresa May. Was hält sie denn jetzt noch davon ab, ihren Posten zu räumen?
Naja, das fragen sich natürlich viele, warum sie überhaupt in den letzten Tagen und Wochen so daran festgehalten hat. Es war ja seit langem klar, dass sie diesen Deal nicht ein viertes Mal durchs Parlament bringt, dass sie eigentlich das Vertrauen des gesamten Parlaments verloren hat. Einzige Erklärung bleibt, sie will es einfach noch einmal versuchen. Sie will sozusagen nicht ihren Posten räumen, bevor sie nicht sozusagen noch das letzte Mittel ausgeschöpft hat. Und das sollte eben dieser Deal sein. Wobei sie sich wahrscheinlich komplett verkalkuliert hat mit der Art und Weise, wie sie das eingebracht hat, wie sie das gestern schon vorgestellt hat, dann heute noch einmal im Parlament. Und da war im Grunde klar, dass sie mit diesem Vorschlag, vor allen Dingen mit der Anregung, noch ein zweites Referendum möglich zu machen, da hat sie mehr Parlamentarier aus ihrer eigenen Reihe, aus ihrer eigenen Fraktion gegen sich aufgebracht, als dass sie Unterstützer hätte gewinnen können. Also sie hat sich massiv verkalkuliert, wollte wahrscheinlich einfach nochmal einen Versuch starten, aber das muss man so sagen, das ist in die Hose gegangen.
Morgen stimmen die Briten über das EU-Parlament ja bereits ab, eine Wahl, an der die Briten ja nie teilnehmen wollten. Welche Rolle spielt diese Wahl?
Ja, das ist natürlich eine völlige Ironie der Geschichte. Gerade die Briten, in denen dieses Thema Europa jahrzehntelang die Agenda immer mitbestimmt hat, dass jetzt sozusagen am Vorabend einer Europawahl, die dann auch noch eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen, genau wie sie das sagen, dass es da zu diesem Regierungschaos kommt, das ist sozusagen eine wirkliche Verkettung von dramatischen politischen Umständen. Klar ist, die Tory-Partei wird der Riesenverlierer sein. Das sagen alle Umfragen, dass die Tories sozusagen auf einem der letzten Plätze rangieren werden. 7% werden ihnen gerade mal noch gegeben. Und ein absoluter Gewinner wird eine völlig neue Partei sein. Auch das sagen Umfragen voraus. Die Brexit-Partei, die wird mit mehr als 30% wahrscheinlich abschneiden. Und viele Konservative haben jetzt natürlich die Angst, das wird die neue Partei sein, der viele Leute zulaufen, an die wird die Partei viele Menschen verlieren. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch nach Bekanntwerden der Zahlen am kommenden Sonntagabend dann richtig eng für Theresa May.
Die Brexit-Partei vom politischen Wiedergänger Nigel Farage. Informationen waren das live aus London von Tobias Armbruster. Schönen Dank. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.36 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Wölfe sollen künftig leichter abgeschossen werden können, wenn sie Schafe und andere Nutztiere reißen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Bettina Nutz.
Der Wolf steht unter strengem Artenschutz und doch soll es in Deutschland künftig einfacher sein, Wölfe zu töten. Und zwar immer dann, so heißt es im Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium, wenn ernster Schaden entstanden ist oder droht. Ernster Schaden meint vor allem von Wölfen gerissene Schafe, Ziegen oder andere Nutztiere. Dabei soll es beim Abschuss keine Rolle spielen, welcher Wolf tatsächlich zugebissen hat. Eine Jagderlaubnis auf Problemwölfe darf demnach bestehen bleiben, bis kein Schaden mehr festzustellen ist. Und den Abschuss genehmigen muss die zuständige Landesbehörde. Außerdem wird das Füttern und Anlocken der sogenannten Großraubtiere ausdrücklich verboten, damit sie sich nicht an Menschen gewöhnen. Der Gesetzentwurf ist ein hart erstrittener Kompromiss zwischen SPD-Umweltministerin Schulze und CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner. Schulze wollte keine Abstriche machen am strengen Artenschutz für Wölfe, der auch international bindend sei, und ist nun zufrieden, während Klöckner sogar wolfsfreie Zonen wollte und den Kompromiss heute schmallippig einen ersten Schritt in die richtige Richtung nennt.
Polens katholische Bischöfe haben Mängel beim Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch eingeräumt. Jan Palukat.
In Polen hat der Primas der katholischen Kirche, Wojciech Polak, nach einer Krisensitzung des Ständigen Rates der wichtigsten Bischöfe eine so wörtlich systematische Antwort auf die neuerlichen Missbrauchsenthüllungen angekündigt. Man habe als Kirche nicht alles getan, um Leid zu verhindern. Es fehlen die Worte, um unsere Scham auszudrücken, sagte der Gniesener Erzbischof vor der Presse unter ausdrücklichem Verweis auf die Internetdokumentation »Sag es bloß keinem«, die in Polen seit Wochen die Schlagzeilen bestimmt. Der Film hatte nicht nur Fälle von Missbrauch nacherzählt, sondern auch aufgezeigt, wie ein verurteilter Straftäter offenbar mit dem Segen von Bischöfen erneut in der Jugendarbeit eingesetzt wurde und Geistliche sich schützend vor die Kirche stellen, statt Vorwürfen nachzugehen. Erzbischof Polak führte nicht genau aus, wie die systematische Reaktion der Kirche aussehen soll, um dergleichen künftig zu verhindern, versprach aber eine bessere Sensibilisierung der Geistlichen, damit Betroffene schneller Gehör finden. Personelle Konsequenzen in der Kirchenführung soll es aber zunächst nicht geben. Mitte Juni erwarten die polnischen Bischöfe derweil mit Erzbischof Scicluna den Chefermittler des Papstes zum Missbrauch zu Besuch in Warschau. Scicluna war bereits vor einiger Zeit nach Polen eingeladen worden. Der Charakter des Besuches habe sich durch die Ereignisse der letzten Zeit aber nicht geändert, betonte Polak vor der Presse. Scicluna werde nur einen Tag in Polen sein und keine Zeit haben, alle Fragen zu beantworten.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die amerikanischen Börsen weiter fest im Griff gehabt. Der Dow Jones gab um 0,4% auf 25.776 Punkte nach. Und wie sich die Börse in Frankfurt am Main entwickelt hat, das sagt Ihnen jetzt Jan Plate.
Die Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank ist abgesagt. Dazu haben nun Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung deutlich Stellung bezogen. Unter anderem wünschen sie sich kein zweites Monsanto, in Anspielung auf die Übernahme des amerikanischen Saatgutgiganten Monsanto durch Bayer, mit der Furcht um milliardenschwere Rechtsrisiken wegen Glyphosat. Ein Vertreter der Gesellschaft für Wertpapierinteressen sagte, die Commerzbank solle kein Ersatzteillager für andere Banken sein oder mit ihrem soliden Kundenstamm als Organspender missbraucht werden, während der Commerzbank-Chef auf der Hauptversammlung Fusionsfantasie dämpfte und Gerüchte über angebliche Fusionsgespräche mit der niederländischen ING ins Reich der Märchen verwies. Für Papiere der Commerzbank ging es am Tag des Aktionärstreffens nach unten um mehr als 3%. Dieter Zetsche hat als Chef des Autobauers Daimler den Konzern durch viele Krisen geführt, aber hinterlässt Ola Källenius, dem Neuen auf dem Fahrersitz, auch eine Baustelle. Mit Applaus und Kritik wurde Dieter Zetsche nun auf der Hauptversammlung als Chef verabschiedet. Die Aktie hat an diesem Tag 2,5% nachgegeben. Der deutsche Aktienindex DAX hatte den Tag nach vielen Wechseln zwischen Plus und Minus mit einem kleinen Aufschlag von 0,25% bei 12.169 Punkten beendet.
Mittlerweile ist es 23.40 Uhr, 20 Minuten vor 12. Sie hören den Deutschlandfunk. Dass es um das Verhältnis zwischen Donald Trump und den Demokraten in den USA nicht zum Besten steht, das ist ja bekannt. Jetzt aber ist es im Weißen Haus einmal mehr zu einem Eklat gekommen, den es so wohl noch nicht gegeben hat. Dazu ist uns jetzt mein Kollege Thilo Köstler aus Washington zugeschaltet. Herr Köstler, was ist geschehen?
Ja, Donald Trump hat die Lage aus Anlass eines Treffens mit den Demokraten eskalieren lassen. Bei diesem Treffen sollte es eigentlich um ein Infrastrukturprogramm gehen. Er hat aber eine Äußerung von Nancy Pelosi vom Vormittag der demokratischen Mehrheitsführerin, also im Repräsentantenhaus, zum Anlass genommen, dann dieses Treffen wirklich platzen zu lassen in einem Eklat. Pelosi hatte Trump mit Blick auf seine Verweigerungshaltung gegenüber dem Kongress vorgeworfen, eine Politik der Vertuschung zu betreiben. Und daraufhin hatte sich Trump offenbar vorgenommen, es zum Eklat kommen zu lassen. Er hatte die Vorhänge verdunkelt im Oval Office, sich selbst aufgebaut vor den demokratischen Gästen und dann erklärt, solange die Demokraten ihre Untersuchungen gegen ihn fortsetzen, solange werde er keine Sachpolitik mehr mit ihnen betreiben. Er beraumte dann umgehend einen Pressetermin im Rosengarten an, in dem er völlig außer sich den Vorwurf der Vertuschung zurückwies und den Demokraten vorwarf, sie würden eine Hasskampagne gegen ihn fahren.
Instead of walking in happily into a meeting, I walk in to look at people that had just said that I was doing a cover-up. I don't do cover-ups.
Also altgediente Korrespondenten sagen, so eine Szene habe es im Rosengarten noch nie gegeben. Der Präsident ist tatsächlich völlig aus der Rolle gefallen.
Wie ordnen Sie das ein? Ist es eine der typischen Trump-Aktionen, die morgen wieder vergessen sein werden, womöglich, oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, es steckt mehr dahinter. Es könnte bedeuten, dass es bis zum Rest der Amtszeit Donald Trumps, also bis zum Wahltermin im November nächsten Jahres, zu einem völligen politischen Stillstand kommt. Es ist schon bemerkenswert, dass ein Präsident komplett die politische Zusammenarbeit verweigert mit den Demokraten. Es ist der Auftakt zum Wahlkampf, das muss man ganz sicher sagen. Der Ton ist gesetzt und die Strategie Donald Trumps dürfte ganz klar sein. Er wirft den Demokraten vor, eine Hexenjagd zu veranstalten. Er wird sie versuchen, in diese Richtung permanent hineinzudrücken. Und es steht natürlich für eine Verschärfung des Konflikts zwischen Donald Trump und den Demokraten einerseits, aber andererseits und mehr noch, es steht für eine Eskalation dieses Machtkampfes der Exekutive des Präsidenten gegen die Legislative. Donald Trump blockiert die Untersuchungen des Kongresses, wo immer er es kann. Sein Innenminister verweigert die weitere Aussage. Donald Trump verbietet Sonderermittler Mueller, dem ehemaligen Sonderermittler Mueller, die Aussage. Donald Trump verbietet seinem Anwalt McGahn die Aussage. Er verweigert die Herausgabe seiner Steuererklärung. Er kündigt an, die Zusammenarbeit mit dem Kongress einzustellen und setzt das dann konsequent um. Damit verweigert er dem Kongress die Kontrollrechte, die dem Kongress laut Verfassung zustehen. Das ist ja die einzige Institution, die laut amerikanischer Verfassung den Präsidenten zur Rechenschaft ziehen darf. Und er verweigert ihnen einfach die Zusammenarbeit. Er versucht, die Macht der Exekutive auf Kosten der Legislative auszuweiten. Und das ist nach Aussage von Experten möglicherweise der Beginn einer ausgemachten Verfassungskrise.
Die Demokraten wollen ja auch die Steuererklärung Trumps sehen. Und jetzt gibt es ein erstes Urteil aus New York und das sieht nicht gut aus für Donald Trump.
Nee, das war heute wirklich kein guter Tag für Donald Trump. Das New Yorker Parlament hat grünes Licht gegeben für die Herausgabe der Steuerunterlagen Donald Trumps an den Kongress und seine Ausschüsse. Das wird dem Präsidenten überhaupt nicht gefallen. Und in New York fiel heute ein Urteil, das Donald Trump auch noch zu schaffen machen wird. Und zwar hat ein Bundesrichter erstinstanzlich in Manhattan entschieden, dass die Deutsche Bank die Unterlagen über die Kredite Donald Trumps an die New Yorker Staatsanwaltschaft und an den Kongress in Washington weitergeben darf. Die Deutsche Bank ist die Hausbank Donald Trumps und der Familie Kushner, seines Schwiegersohns. Er steht dort noch mit Millionensummen in der Kreide. Und beide, also die New Yorker Staatsanwaltschaft wie der Kongress, hatten die Deutsche Bank dazu aufgefordert. Und in beiden Fällen hatte die Trump-Familie versucht, diese Herausgabe der Unterlagen, der Steuer, der Kreditunterlagen durch eine Klage zu verhindern. Das ist jetzt erst das erste Urteil in dieser Sache. Es wird nicht das letzte sein, es ist die erste Instanz. Aber die Dinge liefen heute nicht gut für den Präsidenten, denn es ist einfach absehbar, mit welcher Energie Donald Trump versucht, die Herausgabe dieser Kreditunterlagen zu verhindern. Es sieht ganz so aus, als sei die Deutsche Bank in die Rolle gerutscht, einer der Hauptzeugen in dieser gesamten Russland-Affäre zu sein. Die Demokraten haben den Verdacht, dass russische Oligarchen für die Kredite Donald Trumps gebürgt haben. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, und das stellt sich heraus, möglicherweise, wenn die Deutsche Bank die Unterlagen herausgeben muss, dann würde das ja bedeuten, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika abhängig ist von russischen Geldern. Und das hätte sicherlich politische Folgen.
Wir werden das weiter beobachten. Live aus Washington, Thilo Kössler, schönen Dank. Mehr als 13 Jahre lang stand er an der Spitze von Daimler, Dieter Zetsche, der Mann mit dem markanten Schnäuzer. Heute ist für ihn Schluss. Er übergab den Staffelstab an den 49 Jahre alten Schweden Ola Kalenius und mahnte zum Abschied zu einem strikten Sparkurs. Dieter Nürnberger.
Der Applaus der Aktionäre dauerte eine knappe Minute. Anerkennung für einen Unternehmenschef von Weltrang, wie es der Aufsichtsratsvorsitzende vorab formulierte. Nach 13 Jahren an der Daimler-Spitze war es der letzte große Auftritt von Dieter Zetsche. Seine Bilanz auf der Hauptversammlung war durchwachsen, das Positive zuerst.
Mit Mercedes-Benz wollten wir bis 2020 das Premium-Segment anführen. Schon seit 2016 sind wir die Nummer 1. Diese Offensive war kein Selbstzweck. Damit haben wir uns die notwendige Stärke erarbeitet, um bei der noch viel größeren Aufgabe die Führungsrolle einzunehmen, der Transformation der Automobilindustrie.
Auf der anderen Seite mahnte Zetsche zum wiederholten Mal einen weiterhin anhaltenden und künftigen Sparkurs an. Alles stehe auf dem Prüfstand, Details jedoch Fehlanzeige. In der Bilanz 2018 konnte zwar der Konzernumsatz um 2% gesteigert werden, doch liegt man beim EBIT mit 11,1 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch mit den jüngsten Quartalsergebnissen und dem Börsenkurs zeigte sich Zetsche nicht zufrieden. Transformation heißt das Zauberwort für die Zukunft. Hierbei liegt der strategische Schwerpunkt auf der Elektrifizierung der Fahrzeuge. Ein teurer Investitionsprozess, so Zetsche, doch das Ziel sei klar.
Allein bei unseren Pkw stecken wir 10 Milliarden Euro in den Ausbau unserer Elektroflotte. Schon 2022 werden wir in Europa CO2-neutral produzieren. Vor 2040 soll unsere gesamte Neuwagenflotte CO2-neutral sein.
Nicht nur Lob, sondern auch Kritik übten Aktionärsvertreter. Hat der Konzern zu spät auf die klimapolitischen Herausforderungen und somit den Trend zu mehr Elektrofahrzeugen reagiert? Auch Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zieht eine durchwachsene Bilanz.
Die deutsche Industrie ist dafür bekannt, dass sie etwas länger braucht mit Innovationen, aber die dann richtig umsetzt. Insofern bin ich noch nicht pessimistisch, aber es wird alles sehr, sehr viel Geld kosten. Das sind mehr als 10, 20, 30 Milliarden Euro und ich habe den Eindruck, dass auch die Technologie noch gar nicht richtig herausgearbeitet hat. Ist es Wasserstoff, ist es Batterie, was ist es eigentlich am Ende des Tages? Und man hat doch den Eindruck, die Chinesen sind schon deutlich weiter.
Beim Dieselskandal Skandal geriet auch Daimler in die Ermittlungen. Man arbeite mit den Behörden zusammen, heißt es heute lapidar. Der Diesel sei weiterhin unverzichtbarer Teil der Produktpalette. Aller Voraussicht nach wird die Hauptversammlung am Nachmittag eine Neustrukturierung des Konzerns beschließen. Es entstehen drei rechtlich selbstständige Einheiten. Damit könne man besser und schneller auf die künftigen Herausforderungen reagieren, so die Konzernspitze. Zudem sei man kooperationsfähiger. Der neue Konzernchef Ola Källenius trat heute noch nicht groß in Erscheinung. Es ist der letzte Tag von Dieter Zetsche, der Medienberichten zufolge allerdings in gut 2 Jahren als Aufsichtsratschef zurückkehren könnte.
70 Jahre Grundgesetz, das Thema begleitet Sie schon seit einiger Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk. In wenigen Minuten ab 0.05 Uhr, da startet in der Deutschlandfunk-Radionacht ein ganz besonderes Hörspielprojekt, das sich dem Thema widmet. Titel: Guter Rat, ringen um das Grundgesetz. In insgesamt 4 Stunden erzählt es, wie sich 66 Männer und Frauen in Bonn versammelt haben, um das Grundgesetz auszuarbeiten. Mit Barbara Schäfer habe ich darüber gesprochen. Sie ist Leiterin der Abteilung Hörspiel und Feature des Deutschlandfunks. Meine Frage an Sie: Wie kommt ein solcher Stoff ins Hörspiel?
Tja, das war in diesem Fall die Idee des WDR oder jemanden im WDR, das weiß ich leider nicht genau. Die Hörspielabteilung jedenfalls dort hat uns Partnern beim Deutschlandfunk und beim Bayerischen Rundfunk, wir haben das zu dritt produziert, diesen Stoff angeboten. Aber wie kommt sowas ins Hörspiel? Es gibt tatsächlich 14 Bände, minutiöse Mitschriften des Parlamentarischen Rates, der 1948-49 tagte. Und diese Bände haben als Material gedient für diese 4-stündige Hörspielserie. Die boten sicherlich sehr viel mehr als Stoff für 4 Stunden.
Kann man sich vorstellen.
Aber die WDR-Dramaturgie hat mit einem großen Team dran gearbeitet, aus diesen 14 Bänden die Essenz rauszuholen, die sie für erzählenswert hielt. Und tatsächlich ein Hörspiel draus gemacht, in der Tradition eines dokumentarisch-künstlerischen Hörspiels. Das gab es schon öfter in der Geschichte des Hörspiels. Das ist nicht die Neuerfindung des Hörspiels.
Mhm. Es gibt aber ja durchaus auch Tonaufzeichnungen dieser Sitzung des Parlamentarischen Rats. Aber wie klingt das Hörspiel? Welche Mittel werden da benutzt?
Diese Tonaufzeichnungen kommen darin vor und sie sind sehr spannend, denn sie sind erstmal gefärbt von diversen Mundarten in Deutschland. Es waren ja Mitglieder im Parlamentarischen Rat aus allen Landesparlamenten gewählt, zusammengekommen. Das Hörspiel an sich hat nochmal einen anderen Rahmen. Es benutzt diese O-Töne, um authentisch aus der Arbeit des Parlamentarischen Rates zu erzählen. Aber es verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Es gibt 4 Autoren, Theresia Mora, Frank Witzel, Georg M. Oswald und Özlem Dündar. Und jeder dieser 2 Autorinnen haben 2 Folgen gestaltet in einer ganz eigenen Art. Das heißt, sie haben Texte geschrieben, die sie Schauspielern in den Mund legen. Es gibt Texte, die quasi die O-Töne nachsprechen. Es gibt Texte, die sich an die Aufzeichnungen aus den Bänden der Mitschriften des Parlamentarischen Rates halten. Und es gibt Texte, die von diesen Autoren stammen, die das Ganze ja umwinden, umkränzen, ihm eine Richtung, Tendenz geben, darüber auch im Heute nachzudenken.
Das Grundgesetz besteht ja aus 146 Artikeln. Sind die alle im Hörspiel berücksichtigt worden?
Nein, es sind nur die Grundrechte verhandelt worden und vor allen Dingen natürlich die Präambel, in der es auch darum geht, ob man Gott darin haben muss oder nicht. Das ist gleich die erste Folge. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also wie da gerungen wird um jedes Wort, gerungen wurde um jede Formulierung, um die Bedeutung. Natürlich auch die Zeit 1948 im Hintergrund, was für schreckliche Zeiten Deutschland politisch hinter sich hatte und die man für immer und ewig ausschließen wollte. Also das kann man schon ganz gut in den ersten 15 Artikeln erzählen. Ich glaube, letztendlich sind in den 8 Folgen maximal 10 dieser Artikel verhandelt worden.
Okay.
Und Unterartikel.
Einzelne Artikel des Grundgesetzes sind ja immer wieder in der öffentlichen Diskussion, über die Jahrzehnte hinweg natürlich auch. Wie geht das Hörspiel mit dieser Entwicklung um?
ganz bewusst und ganz offen. Also ich habe ja eben gesagt, die vier genannten Autorinnen werden einen Auftrag gehabt haben, das auch jeweils für sich zu interpretieren. Das hört man ziemlich deutlich. Wenn Özlem Dündar dran ist, geht es um Deutschlands Rolle in Europa. Bei Frank Witzel geht es um die Frage des Wahlrechts. Bei Theresia Mora auch um Fragen, die vor allen Dingen die vier Gründungsmütter, es gab ja nicht nur Väter des Grundgesetzes, sondern die vier Gründungsmütter mit reingebracht haben. Also Männer und Frauen sind gleichberechtigt oder welche Rechte hat ein uneheliches Kind? Also das ist ganz schön rausgearbeitet, dass es immer einen Bezug zu heute gibt. Und wer es nicht schafft, in der Radionacht zu hören, der darf auf die Audiothek des Deutschlandfunks zurückgreifen.
Freuen wir uns drauf, hören wir rein. Schönen Dank.
Barbara Schäfer war das, Chefin von Hörspiel und Feature im Deutschlandfunk. Über unsere Hörspielserie Guter Rat, Ringen um das Grundgesetz, jetzt gleich nach den Nachrichten in der Radionacht und wie gehört, ab sofort in der DLF-Audiothek. Fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, Dietmar Reiche, und wir bleiben im Thema.
Ja, das Grundgesetz 70 Jahre, dazu schreibt die Emder Zeitung. Sie schreibt zum ersten Artikel, der besonders hervorgehoben wird: Die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem Satz offenbart sich eine Geisteshaltung, die das Zusammenleben von Menschen umfassend regelt. Diese Maxime zu beherzigen, verhindert jede Art von Verstoß gegen die Menschlichkeit, Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit. Einfach großartig. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz erinnert, nach dem industriellen Völkermord der Nazis war das Grundgesetz eine Art Rückfahrkarte in die zivilisierte Welt, wobei die Väter der Verfassung den Besatzern keineswegs nach dem Mund redeten. Das Grundgesetz wurde zum Identifikationsanker der Westdeutschen, weil die geteilte Nation und ihre belastete Geschichte als Identifikationsanker nicht zur Verfügung standen und weil die deutsche Kultur im Angesicht der DDR nichts Exklusives hatte. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg kritisiert: Leider wurde es im Zuge der deutschen Einheit versäumt, allen Deutschen eine neue Verfassung zu geben. Diese Verweigerungshaltung wurde damals formal begründet. Ansonsten hätte es nicht so problemlos zum Beitritt der neuen Bundesländer kommen können. Aber im Grunde steckte da eine ordentliche Portion Ideologie dahinter. Nicht einmal das Recht auf Arbeit wurde von den doch sehr rar gesäten Errungenschaften der DDR übernommen. Ein Fehler war das. Nun geht es weiter zu dem Streit über die Grundrente. Das Konzept der SPD steht in der Kritik. Das Straubinger Tagblatt schreibt: Eine Grundrente, um besonders kleine Renten aufzubessern und die Betroffenen nach langen Beitragsjahren nicht zum Amt zu schicken, ist gut und richtig. Darauf können sich alle Koalitionäre einigen, aber ohne Bedürftigkeitsprüfung und unter Verweis auf noch gar nicht existierende Einnahmen? Das dürfte nicht nur dem anderen politischen Lager kaum zu vermitteln sein. Seriös ist das nicht. Die Südwestpresse aus Ulm vermutet, dass die SPD kurz vor der Europawahl verzweifelt ist. Als letzten Trumpf zieht sie die Grundrente aus dem Ärmel und macht damit vielen Senioren mit niedriger Rente Hoffnungen. Doch beim näheren Hinsehen arbeiten Sozialminister Heil und Finanzminister Scholz mit ungedeckten Schecks.
Die Presseschau war das. Von und mit Dietmar Reiche, schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal vor Mitternacht auch zu Ende. Nach den Nachrichten, wie erwähnt, die Hörspielserie Guter Rat, Ringen um das Grundgesetz. Vielleicht hören Sie rein. Viel Spaß dabei. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.